Woher nimmt dieser Mensch noch das Vertrauen, liebe Gemeinde? Wie kann dieser Mensch noch an Gott glauben? Wir haben das gerade so vollmundig gesungen. Du bist meine Zuflucht und Stärke, und das ist so selbstverständlich, dass wir das im Gottesdienst miteinander singen. Für viele von uns ist das ganz selbstverständlich. Aber manchmal haben Menschen Situationen, in denen das ganz schwer über die Lippen geht. Manchmal geben mir Menschen Einblick in ihr Leben, in das unersprechliche Leid, das sie erfahren haben. Wir reden über Erfahrung und die Spuren, die sie hinterlassen haben. Und wir reden von Gott, dass Gott Halt gibt und da ist, trotz allem und in allem. Und ich frage mich, ist das naiv? Ist das naiv, dass dieser Mensch weiterhin an Gott festhält? Ist Gott der letzte Strohhalm, weil dieser Mensch sonst nichts hat, was helfen kann? Oder kann ich diesen Glauben bewundern? Ist es beneidenswert, dass der Mensch sich den Glauben bewahrt hat? Dass Menschen auch dann noch ihr Vertrauen auf Gott setzen, wenn sie eigentlich allen Grund hätten, ihm den Rücken zu kehren? Ist es weise? Ist es vielleicht sogar lebenswichtig? Kann ich mir etwas von Ihnen lernen? Kann ich mir bei Ihnen eine Scheibe abschneiden? Manchmal bleibt Gott fremd. Manchmal ist er unerklärlich. Manchmal mutet Gott uns Ungeheuerliches zu. Schweigt Gott? Hat er sich zurückgezogen? Oder verfolgt er irgendeine Absicht, die uns verborgen bleibt? In der Bibel werden solche Geschichten erzählt. Dass so von Gott geredet wird, ist doch schrecklich, oder nicht? Das ist doch nicht der Gott, an den wir glauben. Wenn die schönen Erzählungen und die vollmundigen Lieder einen Menschen nicht mehr erreichen, dann können solche Texte zu uns sprechen. Dann haben sie ihre Zeit und melden sich zu Wort. Wenn Menschen nicht mehr in Lobgesänge und vertrauensvolle Gebete einstimmen können, dann ist es gut, dass wir in der Bibel auch von Menschen lesen, deren Vertrauen in Gott ebenfalls auf die Probe gestellt wird. Die Erzählung, in der Gott Abraham auf die Probe stellt, ist so ein Text. Ein ganz besonders finsterer Text der Bibel, vielleicht der dunkelste. Trägt dieser Text auch eine tröstliche Botschaft in sich? Ich will ihn lesen. Er steht in Genesis 22, 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Früh morgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen »Der Herr sieht«, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Das ist ungeheuerlich. Ich kann das kaum ertragen, was hier erzählt wird. Manchmal ist es ja, als würde Gott schweigen, schon das ist schlimm genug. Manche Menschen klagen, dass Gott sich vor uns verbirgt. Aber hier redet Gott. Er ist da und er spricht. Und gerade das ist unerträglich. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Kann das denn sein? Kann Gott so etwas von einem Menschen verlangen? Das ist doch nicht der Gott, den wir kennen. Eine Zeit hat man versucht, die Wirkung dieser Erzählung abzumildern. Man hat angenommen, dass zu einer früheren Zeit Menschen in Israel Menschen geopfert haben. Eltern hätten ihre Kinder tatsächlich geopfert. Das sei so eine Praxis gewesen, das hat man vermutet. Und dann sollte diese Begebenheit erzählt worden sein, um zu zeigen, Gott will keine Brandopfer, ihm liegt an Vertrauen und Gehorsam. Dann wäre diese schreckliche Erzählung im Grunde eine gute Erzählung. Gott will keine Kinderopfer, das soll nicht sein. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass in Israel wirklich so eine schreckliche Praxis der Kinderopfer jemals üblich gewesen wäre. Zum Glück gab es diese Praxis nicht. Diese Erklärung würde es uns leichter machen mit dem Text, aber sie ist nicht sehr wahrscheinlich. Der Philosoph Immanuel Kant hat ganz mit dieser Erzählung abrechnen wollen. Und ich verstehe seine Gedanken nur zu gut. Sie sind mir sehr, sehr nahe. Kant sagte, ob das wirklich Gottes Stimme war oder nicht, das konnte Abraham doch gar nicht wissen. Es könnte auch eine Täuschung gewesen sein oder eine innere Stimme, die ihn in die Irre geführt hat. Darum hätte Abraham der Stimme doch widersprechen müssen. Denn dass die Stimme ihm so etwas Schreckliches befiehlt, zeigt doch, dass es Gottes Stimme nicht gewesen sein kann. Gott würde nie etwas Unmoralisches von einem Menschen fordern. Und das stimmt doch. Gott will selbstverständlich nicht, dass Eltern ihre Kinder opfern, auf gar keinen Fall. Gott liebt Menschen, Gott steht auf der Seite von Kindern. Uns ist die Erzählung von Jesus in Erinnerung, wie er die Kinder in den Arm nimmt und sie segnet. Wenn wir den Eindruck haben, Gott wollte, dass wir Kindern schaden, ihnen Leid zufügen, irgendetwas tun, was nicht gut für sie ist, dann können wir sicher sein, das ist nicht Gottes Stimme. Der Glaube ist niemals wichtiger als Kinder, denn diese Alternative gibt es überhaupt nicht. Gott sucht immer das Wohl von Kindern. Und doch steht diese Erzählung so in der Bibel. Sie setzt mir zu. Ich ertrage sie nicht. Es ist eine Erzählung zum Davonlaufen. Im Judentum erzählt man sich, dass Sarah gestorben sei, als sie davon erfuhr. Dass ihr Mann bereit war, ihren Sohn zu opfern, hat sie so schockiert, dass sie tot umfiel. Tatsächlich wird gleich im nächsten Kapitel, in Genesis 23, vom Tod Sarahs berichtet. Allerdings wird keine Verbindung zwischen den beiden Ereignissen erzählt und hergestellt. Doch die jüdischen Leserinnen und Leser haben es gespürt. Was muss Sarah gedacht haben, als sie davon erfuhr? Ihr Mann war bereit, ihren Sohn zu opfern. Gut möglich, dass das die alte Dame das Leben gekostet hätte. Gut möglich, dass das der Grund für ihren Tod war. Und wir können weiter fragen, was ging denn in Isaak vor? Konnte er danach noch jemals seinem Vater in die Augen schauen? Man bringt diese Erzählung im Judentum mit dem Tod Sarahs in Verbindung, so schockierend ist das. Man liest diese Erzählung aber auch noch ganz anders. Die Geschichte handelt davon, dass Gott Menschen preisgibt, aber sie handelt ja auch davon, dass er Menschen sieht und errettet. Es wird erzählt, wie Gott Abraham und Isaak erlöst. Gott sieht. Das Wort taucht auffallend oft hier in dem Text vor. Er sieht, sehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war die Jahreslosung im vergangenen Jahr. Diese Jahreslosung hat mich und viele andere Menschen sehr angesprochen. Diese Erzählung von der Erprobung Abrahams ist sehr eng mit der Hagar-Erzählung verwoben, in der dieses schöne Wort steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Davon erzählen diese Verse nämlich auch, Gott sieht. Vielleicht lesen Juden diese Erzählung anders, weil sie wissen, wie es sich anfühlt, preisgegeben zu werden. Das hat das jüdische Volk ja so oft in seiner Geschichte schon erlebt. Man vermutet, dass diese Erzählung etwa aus dem 5. Jahrhundert vor Christus stammt. Die Assyrer hätten Juda fast vollkommen vernichtet. Sie standen vor den Toren Jerusalems. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, dass Juda vollkommen vernichtet wird. Und aus irgendeinem Grund sind die Assyrer abgezogen. Man weiß heute nicht mal warum. Und dann kamen die Babylonier. Sie haben die Oberschicht Judas gefangen genommen und weggeführt und Juda ausbluten lassen. Und dann kamen die Perser. Sie waren freundlicher. Aber die Katastrophe der letzten Jahrhunderte haben dem Volk so zugesetzt, das unsicher war, wird das Volk überleben können? Und was ist denn jetzt mit dieser Verheißung Gottes an Abraham, dass er ihm ein großes Volk als Nachkommen schenkt? Hat Gott die Verheißung verworfen? Opfert er sein Volk auf dem Altar der Weltgeschichte? Das könnte der Hintergrund von dieser Erzählung sein. Das Leben des Nachkommen, die Nachkommenschaft Abrahams steht auf dem Spiel, die Zukunft des Volkes Juda. Und noch oft wurde Israel ja in der weiteren Geschichte preisgegeben. Oft wurden Juden verfolgt. Und dann die Rettungserfahrung. Doch, Gott sieht uns. Für Abraham ist Gott kein unbeschriebenes Blatt. So viel hatte Abraham ja schon mit Gott erlebt. Abenteuer und Geborgenheit, Versagen und Neuanfang. Er hat gebangt und er hat gelacht. Gott hatte Abraham aufgefordert, verlass deine Heimat und dein Elternhaus, mach dich auf den Weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Fürchte dich nicht, hat Gott zu Abraham gesagt. Ich gehe mit dir und ich werde dich segnen. Und das hat Gott getan. Als Abraham und seine Frau schon in hohem Alter waren, da hat Gott ihnen einen Sohn versprochen. Große Nachkommenschaft sollte Abraham haben, für einen Mann seiner Zeit das Größte, das er sich vorstellen konnte. Ein Wunder. Biologisch ist das in ihrem Alter, im hohen Greisenalter, nicht mehr möglich. Daran lässt die Erzählung überhaupt keinen Zweifel. Sarah musste lachen, als sie davon gehört hat. Es war ihr peinlich, sie hat es abgestritten, aber sie hat gelacht und Gott hat es gesehen. Und daran hat sich Sarah erinnert, als sie dann tatsächlich einen Sohn zur Welt brachte. Sie gab ihm den Namen Isaak. Du bringst mich zum Lachen. Das bedeutet der Name, du bringst mich zum Lachen. Und um diesen Sohn, Isaak, geht es. Den Sohn, den Sarah und Abraham liebgewonnen haben, der sie bestimmt viele Male zum Lachen gebracht hat. Gott stellt Abraham auf die Probe. Wir haben hier einen Wissensvorsprung. Wir wissen, dass es nur eine Probe ist. Das wird eingangs erzählt. Aber Abraham hört das Wort. nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, der dich schon so oft zum Lachen gebracht hat. Abraham hatte doch schon sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt. Er hat seine Heimat verlassen. Ist das denn nicht genug? Er hat gute Erfahrungen damit gemacht, Gott zu vertrauen. Gott hat ihm tatsächlich eine Zukunft geschenkt. Gott hat ihm einen Nachkommen geschenkt, als niemand mehr damit rechnen konnte. Für einen Mann seiner Zeit war das gleichbedeutend. Die Nachkommenschaft sorgt für das Gedenken. Er ist die Zukunft seiner Eltern. Wären Sarah und Abraham kinderlos geblieben, wären sie in Vergessenheit geraten. Und jetzt soll Abraham seinen Sohn opfern, seine Zukunft, seinen geliebten Sohn, der seine Frau und ihn so oft zum Lachen bringt. Oder soll er seinen Glauben in Gott aufgeben, Gott, der ihm diesen Sohn geschenkt hat, Gott, auf dessen Wort hin Abraham sein abenteuerliches Leben genauso lebt, wie er es lebt. Auf einmal ist das null und nichtig. Wie er sich auch entscheidet, entweder verliert Abraham seinen Sohn, den er liebt, oder Gott, der ihm den Sohn geschenkt hat und der ihm eine Zukunft verspricht. Was soll das? Abraham begibt sich mit seinem Sohn auf diesen schrecklichen Weg. Was in ihm vorgeht, was ihn letztlich dazu bewegt, wir wissen das nicht. Diese Erzählung wirkt so stark, weil sie nicht erzählt, was in Abraham und in seinem Sohn vorgeht. Wir sehen und hören nur zu, wir erfahren aber keine Gefühle oder Beweggründe. Wir füllen die Geschichte mit unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Gefühlen. Abraham geht und nimmt Isaak mit sich. Nach 3 Tagen sieht er diesen Ort, an dem es geschehen soll. Er bittet seine Knechte, die beiden begleiten, zurückzubleiben. Bleib mit dem Esel hier, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, dann wollen wir zu euch zurückkehren. Warum sagt Abraham so etwas? Das stimmt doch überhaupt nicht. Lügt Abraham seine Knechte an? Verheimlicht er ihnen die grausame Wirklichkeit? Oder trägt er doch in sich diese geheime Hoffnung, dass Gott treu zu seinem Versprechen steht und dass er doch auf irgendeine Art und Weise für Vater und Sohn ein gutes Ende finden wird? Ist es nur eine verzweifelte Notlüge, um die schreckliche Absicht zu verschleiern? Oder hält er verzweifelt daran fest, dass Gott noch nie so etwas Schreckliches getan hat, dass er auch jetzt noch einen anderen Weg findet? Das erfahren wir nicht. Nüchtern wird der weitere Weg von Vater und Sohn in wenigen Worten erzählt. Doch zwischen den Zeilen ist alles da. Die Liebe zwischen Vater und Sohn, die Irritation des Sohnes, der Schmerz des Vaters. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Und wieder stellt sich die Frage, verheimlicht Abraham seinem Sohn die schreckliche Wahrheit? Oder trägt er immer noch in sich dieses tiefe Vertrauen, dass Gott tatsächlich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er wird sich das Lamm für das Brandopfer ersehen. Er wird schon sehen. Gott wird sehen. Wir lesen, wie Vater und Sohn ihren Weg gehen. Wir leiden mit dem Vater. Wir zittern mit dem Sohn. Und wir zweifeln an diesem Gott. Wir sind mitten in dieser ungeheuerlichen Geschichte und wir können kaum glauben, dass Gott das wirklich von Abraham verlangt. Und wenn du dich genau darin wiederfindest, wenn das dein Platz in der Geschichte ist, wir reden davon, dass Gott in dieser Erzählung so fremd ist. Aber was ist, wenn die Erzählung dir nicht fremd ist, weil du genau diese Erfahrung machst? Weil Gott dir auch fremd geworden ist. Vielleicht hast du darauf vertraut, dass Gott dir eine Zukunft schenkt und jetzt steht diese Zukunft auf dem Spiel. Vielleicht hat Gott dir schon oft neue Perspektiven eröffnet und das Feld ganz weit gemacht. Aber jetzt ist es finster und du fühlst dich in die Enge getrieben. Vielleicht war Gott für dich immer ein Anker, ein Halt, ein Zuhause, wo du geborgen warst. Aber jetzt findest du diesen Ort der Geborgenheit nicht mehr. Ist das auch deine Geschichte? Gott, der so vertraut war, ist auf einmal fremd. Du glaubtest, ihn zu kennen, aber jetzt ist er ganz anders. Abraham geht. Er versteht Gott nicht, aber er geht. Seinen Knechten dann sagt er, wir werden zurückkommen. Seinem Sohn sagt er, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Will er es nicht wahrhaben, verschließt er die Augen vor der schrecklichen Realität, eine verzweifelte Notlüge, um die anderen über die schreckliche Absicht zu täuschen? Oder hält er verzweifelt daran fest, dass Gott ihn auch jetzt nicht im Stich lässt? Noch nie hatte Gott ihn enttäuscht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch jetzt, wo ich diesen Weg gehe, auch jetzt, wo ich kaum die Kraft finde, um einen Fuß vor den anderen zu setzen, auch jetzt, wo ich an dir irre werde, Gott, auch jetzt halte ich verzweifelt daran fest, dass du mich in meiner Verzweiflung siehst. Und Gott sieht. Abraham hat das Messer schon in der Hand. Isaak steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Die Erzählung hat ihren grausamen Höhepunkt erreicht. Da geht Gott dazwischen. Sein Engel fährt Abraham in den Arm und unterbricht ihn. Abraham, Abraham, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Und als der Engel Abraham in den Arm fährt, da sieht Abraham, was er vorher nicht gesehen hat, höchstens gehofft und geahnt hat. Es gibt tatsächlich ein anderes Opfertier, ein Widder, der sich im Gestrüpp verfangen hat. Was Abraham vielleicht als Notlüge gesagt hat oder vielleicht auch als verzweifelte Hoffnung, das erweist sich als wahr. Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ersehen. In feierlicher Erleichterung gibt Abraham dem Berg, auf dem Gott dazwischen ging, einen Namen. Der Herr sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was wir zu tragen haben, Krankheit, Einsamkeit, Mutlosigkeit, es ist anders, wenn ich weiß, dass Gott mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, auch jetzt, auch wenn Gott mir fremd geworden ist, auch wenn Gottes Handeln oder sein Nichthandeln in mir Zweifel sät und Verzweiflung hervorruft, hoffentlich. Amen.